With the state of today's economy, it is more important than ever to invest in products that last for years to come. As the seasons shift and get cooler, make sure your closet is stocked with durable layers that stand the test of time from American Giant. American Giant's clothes work harder and are wearable season after season. Their greatest hoodie ever made is made of the highest quality materials that are cut and sewn right here in the United States. So you're investing right back into your local community. Choosing American Giant means taking a stand for American manufacturing and hardworking Americans, something other mega corporations don't care about. From fleece to knit, all in a range of colors for versatile daily wear, American Giant delivers everyday pieces designed for everyday life. Feel the difference of quality made-to-last clothes from American Giant. Get 20% off your first order with code STAPLE20 at American-Giant.com. That's 20% off your first order at American-Giant.com with code STAPLE20.
Cozy traditions feel good, especially this time of year. And that includes changing up your makeup look for fall. From lashes for days with the viral Liquid Lash Extension Mascara to enhancing a smoky eye with your favorite shade of Brilliant Eye Brightener, Thrive Cosmetics is your go-to for completing every fall look. Whether you want a simple just-gotta-get-out-the-door routine or fall glam that wows from the office to all your favorite fall festivities, you'll always look and feel radiant with Thrive Cosmetics. Plus, every product is 100% vegan, cruelty-free, and made with clean, skin-loving ingredients. And for every product purchased, Thrive Cosmetics donates to help communities thrive. So every time you use your favorite Thrive Cosmetics product, you're helping communities you care about, too. Complete your fall look. Go to thrivecosmetics.com/cozy for an exclusive offer of 20% off your first order. That's Thrive Cosmetics, CAUSEMETICS.com/cozy.
Willkommen bei With People for People. Mein Name ist Andreas Schmitz.
Und ich bin Shazeb Akhtar. Wir beiden unterhalten uns über menschenzentrierte Führung im Job, zu Hause, im Sport und der Gesellschaft.
Wir sind Familienmenschen, Senior Leader und Basketballprofis, zumindest im Herzen.
Kommt doch mit auf unsere Lernreise With People for People.
Hey Shazeb.
Hey, grüß dich, mein Lieber.
Du hast eine Idee, hast du mir gerade gesagt.
Ja, ja, ich habe eine Idee. Ich habe dir ja geschrieben davon. Und ich kann direkt anknüpfen an unser Wochenende, weil unsere Zuhörer, Zuhörerinnen wissen ja, dass wir immer sonntags aufnehmen, sonntagabends. Und für mich ist das, habe ich dir eigentlich schon nie gesagt, also wir nehmen ja schon lange, lange auf, aber ich habe dieser Aufnahmepunkt Sonntagabend ist für mich so ein halbes Ausklingen vom Wochenende und ein halbes Einklingen der neuen Woche. Weil das ist natürlich einerseits Fun und Vergnügen und Freundschaft und Freizeit. Auf der anderen Seite ist es aber auch intellektuellen im Kopf ein bisschen bewegen, ein bisschen Gehirnjogging, einfach Austausch, ja, strukturierte Gedanken, und das ist nicht verkehrt.
So eine Art Reflexion und Planung so zugleich, ne, nochmal die andere Seite des Gehirns nach dem Wochenende wieder anwerfen. Ja, kann ich nachvollziehen, ja.
Genau so, genau so. Und ich habe dir ja geschrieben, ich habe dieses Wochenende wieder eine Sache gemerkt, und die merken wir beide ja oft, wenn wir uns treffen, auch mit den Familien, nämlich wie gut es unsere Kinder haben. Also ihr mit euren drei Jungs und wir auch mit unseren drei Jungs haben ja schon sehr viel Glück gehabt, muss man sagen, ja, dass sie in den 2010er Jahren, beziehungsweise der kleine Adam ja noch ein bisschen später, aber in diesen 2010er Jahren im gut situierten Deutschland und dann auch noch in sehr, sehr gut situierten Gegenden in Deutschland geboren und aufgewachsen sind. Ja, unsere drei Jungs ja in Heidelberg, deine drei Jungs, eure drei Jungs ja um München, Starnberg, und das sind ja nicht so ganz schlechte Orte. Also das ist erstmal die eine Feststellung. Also der Ort, wo man geboren wird, die Zeit, in der man geboren wird. Und wenn wir jetzt das noch weiter spinnen, dann stelle ich fest, sowohl Mareike als und du, als auch Mubina und ich, sind wir deswegen auch gut befreundet von den Werten her, von der Ambition her, von unserem Grad der Bildung oder vielleicht auch Grad der Bildung, Kraft, Reisen, da sind wir ziemlich anspruchsvoll, würde ich sagen. Und haben auch viel Glück gehabt, haben viele Chancen gehabt, Dinge zu sehen. Und das alles kriegen die Kinder ja dann auch, einfach for free. Das Ergebnis davon ist, dass ich, also sowohl bei meinen Kindern als auch bei deinen, feststelle, dass sie einfach ein sehr, sehr gutes Leben haben. Und das hat man an diesem Wochenende gleich nochmal gesehen. Wir haben jetzt heute Abend irgendwie Sushi bestellt und waren danach noch Eis essen. Und dann wurde sich gestritten, mit welchem Auto wir fahren. Also das ist alles sehr, sehr privilegiert. Und bei mir schlagen da zwei Herzen in der Brust bei der Geschichte. Das eine ist, auf der einen Seite bin ich Einwandererkind und Hab nie gelernt, auch mal zu sagen, es reicht jetzt, sondern mach immer weiter, bin mega ambitioniert, du kennst mich ja. Und das ist, glaube ich, bei den meisten Einwandererkindern auch einprogrammiert, weil die Umstände, aus denen ich jetzt kam, waren jetzt nicht die besten. Und deswegen bin ich da immer ja unterwegs mit Feuer in mir, ja, Sachen zu erreichen, Sachen zu gestalten, weiterzukommen. Und auf der anderen Seite, und das ist eine Sache, die mich umtreibt, über die ich gern mit dir reden möchte, ist das denn alles gut für unsere Kinder, wenn wir ihnen so viel geben, so viel ermöglichen und diese Baseline, dieses Grundlevel so immens hoch ist, wie wahrscheinlich von ganz, 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 ganz wenigen anderen Kindern auf dieser Welt? Und ich würde gerne mal deine Meinung dazu hören. Teilst du diese Analyse erstmal? Wie geht's dir damit?
Ja, ich hatte ja kurz geschrieben, weil ich anfangs dachte, oh, das Thema ist ganz schön komplex, ne? Also das ist, weil das so vielschichtig ist in der Ausprägung, sowohl Erziehung, sozialer Status und Stand, Entwicklung, und dann natürlich auch irgendwie ins Arbeitsleben überführen, wie entwickelt sich das dann. Aber ich gebe dir insofern erstmal recht, als dass ich mir auch die Frage stelle, diese Blase, in der wir uns befinden, in der sich notwendigerweise auch die Kinder befinden, ja, in dem Milieu, sagt man im Fachbegriff, ja, ne, dass das prägt eine Person. Ja. So, und jetzt bist du geprägt von dem, wie du aufgewachsen bist und ich bei mir. Und du hast eben gesagt, wir teilen einen Großteil der Werte, obwohl wir unterschiedlich aufgewachsen sind. Auch da, ich komme aus einem Beamtenhaushalt und ich weiß noch, als du zuletzt und Mobina bei uns wart und wir über das Thema Selbstständigkeit gesprochen hat, wo ich mir in die Hose gemacht habe und ihr sagtet, hey, das war bei euren Eltern immer ganz normal. Ja? Bei Unternehmern ist das ständig so gewesen. Also diese Erfahrungen, die ihr gemacht habt, die ich gemacht habe, sind unterschiedlich. Und trotzdem kommst du an einen ähnlichen Punkt vielleicht raus. Ja? Insofern bin ich mir gar nicht so sicher, ja, was prägt jemanden mehr? Ist es dann, dass man alles hat als Kind in dem Falle? Ja, du sagtest, dass da streitet man sich um Dinge, die absoluter Luxus für den anderen sind. Oder ist es mehr, dass welche Werte teilst du denn und wie lebst du das vor auch in der ja, auch wenn du jetzt einen Stand hast, einen Status hast, der dir vieles ermöglicht, so bist du dafür ja auch dankbar, ja, und zeigst das auch entsprechend. Und vielleicht überträgt sich das auch an die Kinder sehr viel stärker, als wir vielleicht momentan meinen, weil die manchmal Ansprüche stellen, wo du denkst, ja, hackt's eigentlich. Ja? Also dann wollen die dritte Kugel Eis oder weiß nicht was, euch platzt eh schon der Bauch. Und vielleicht ist das aber nur die Oberfläche. Vielleicht geht's dann einen Schritt tiefer und dann ist doch da ein Bewusstsein drin, dass das nicht alles for free ist, dass there's no such a thing as a free lunch, dass das doch mit durchschwingt irgendwo. Ja? Also das ist meine Hoffnung zumindest, die damit kommt, die sich dann auch überträgt in das spätere Berufsleben. So ist mein erstes Bauchgefühl mal.
Also mit einer Sache hast du mit Sicherheit recht, das ist ein sehr komplexes Thema und wir sind ja beide auch keine Psychologen, auch wenn wir Interesse haben an diesem Gebiet. Ich glaube, es ist durchaus möglich, dass jemand, der mit einem goldenen Löffel aufgewachsen ist, trotzdem ambitioniert ist und trotzdem Hunger hat und im Leben was erreichen will, was Eigenes aufbauen will. Und es kann auch umgekehrt sein, dass jemand, der unter bescheidenen Verhältnissen aufgewachsen ist und nichts macht aus seinem Leben. Aber ich glaube, meine persönliche Heuristik oder auch Statistik zeigt schon, dass Familien, in denen Hunger gegeben war, also Hunger nicht unbedingt bildlich gesprochen, aber Familien, in denen der Rubel nicht so entspannt gerollt ist, dass da dann dieses Bedürfnis, etwas zu erreichen, etwas zu wagen, höher ist, als jetzt in Familien, wo der Bedarf nach Hunger gar nicht da ist, weil alles immer da war. Und deswegen haben wir beide ja, glaube ich, das anspruchsvolle Ziel, Wunsch, dass unsere Kinder trotz einer behüteten Kindheit etwas Eigenes kreieren und schaffen und sich nicht darauf verlassen und ausruhen, was wir jetzt erarbeiten oder erarbeitet haben. Und ich hatte ganz interessanterweise letztes Wochenende gerade, du wirst lachen, das ist wahrscheinlich typisch für mich, aber ein bisschen komisch wahrscheinlich für viele Zuhörer. Ich habe mir von meinem Bruder, von einer seiner Veranstaltungen, habe ich mir so ein Podest geliehen. Das ist so ein portables Podest. Und was ich seit ein paar Wochen jetzt bei mir zu Hause mache, sind Debatten mit den Kindern. Also Debatten, wo dann Kinder gegensätzliche Meinungen einnehmen. Und mein Bruder hat ja auch drei Kinder und die haben uns besucht. Und dann habe ich die Debatte gestartet und habe die Kinder dann entsprechend eingeteilt in 3 gegen 3 Gruppen. Und zwar sollten Eltern ihren Kindern ihr Erarbeitetes vererben oder nicht. Und mein Bruder, der hat sich in diese Debatte dann eingeschaltet und meint, mein Bruder ist ja auch Unternehmer, ne? Und der ist erfolgreich, der macht da sein Ding. Und der hat gemeint, also er stand für den Standpunkt, dass er seinen Kindern nichts vererben will. Und ich weiß, dass er so nicht denkt, ja. Ich habe das nachher seinen Kindern auch gesagt, weil die waren voll schockiert. Aber er findet es so wichtig, dass Kinder oder junge Menschen ihren eigenen Antrieb haben und nicht irgendwo hingehen und sagen, ja klar, ich bin hier halt der Sohn vom Chef, ja. Das will er nicht. Also ich glaube, es gibt wenige Dinge, die ihn so stressen wie das hier. Und der geht deswegen so weit zu sagen, hey, ihr habt nichts, ich hab Geld, ihr habt kein Geld. Ja. Und Mobina hat da die Gegenposition eingenommen, Gott sei Dank, ja. Und ich habe dann zu den Kindern, wie gesagt, nachher gesagt, ey, also nimm das nicht so ernst, ja, so weit wird es wahrscheinlich nicht kommen.
Also erstmal, bist du verrückt, du trainierst deine Kinder im Debattieren, die sind ja schon stark genug da drin, ja. Also wenn ich überlege, meine Kinder debattieren andauernd mit mir, wenn ich die jetzt auch noch trainiere, das besser zu machen, dann verliere ich ja komplett.
Also nächstes Mal, wenn ihr hier seid, packe ich das Ding aus. Das macht richtig Spaß. Spaß. Weißt du, es gibt ein Caveat an der Geschichte. Von den 6 Teilnehmern haben 3 Meinung A gehabt und 3 Meinung B. Und zum Debattieren haben wir die Gruppen komplett getauscht. Das heißt, die für A waren, mussten für B argumentieren und umgekehrt. Eigentlich ist es ein Trainieren des Debattierens letzten Endes. Aber nichtsdestotrotz haben wir am Ende dann, als es durch war, die ehrlichen Meinungen gefragt. Das war wirklich cool. Das hat echt Spaß gemacht.
Ja, das machen wir im Berufsleben auch manchmal, ne? Das Thema, ne, welcher Meinung seid ihr? Und jetzt argumentiert man andersrum. Und da tun sich manche Leute extrem schwer, ne? Das ist ja der Wahnsinn, ne? Aber vielleicht gar nicht verkehrt, das als Kid mal zu üben. Wahrscheinlich tun die sich spielerisch sehr viel leichter. Da. Was mir vielleicht nochmal als Einwurf dazu kommt, das Thema Feuer oder Hunger hast du es genannt, Zielstrebigkeit könntest du ja auch sagen. Ich frage mich, wie definierst du das eigentlich? Ja? Also nach was ist es? Also Geld ist das eine, ne? Was vererbst du, was nicht? Von der Idee auch, ja, ist ja mein Geld, nicht eures. Den Spruch kenne ich auch irgendwo her. Ich weiß nicht, ob meine Eltern haben es, glaube ich, nicht gesagt. Aber
Shaq hat es gesagt. Shaquille O'Neal.
Ja. Daher werde ich es kennen.
I'm rich, you're poor.
Aber es geht ja auch, also was wir unseren Kindern häufiger sagen, ist ja, naja, guck erstmal, was du gut kannst, idealerweise, was du gut kannst, was dir Spaß macht, und wenn du extrem gut daran bist, dann kannst du höchstwahrscheinlich auch damit Geld verdienen, ja, wenn du da diese Nische findest und dem, was du sehr, sehr gerne machst und dafür auch bereit bist zu investieren, also in dich, in deine Ausbildung, in deine was auch immer, dann ist das wahrscheinlich was wert, auch monetär irgendwo danach. Ja. Aber das Ziel ist im Grunde nicht die Wertschöpfung im Monetären, sondern eher im Selbstverwirklichungsbereich. Ja. Und das zeigt natürlich auch wieder so eine gewisse... Du kannst natürlich nur machen, wenn du weißt, dass du finanziell irgendwo abgesichert bist, weil das kann natürlich auch extrem brotlose Kunst sein, ja. Selbst wenn du da sehr, sehr gut bist in einigen Bereichen und das leidenschaftlich machst, springt da nicht viel bei rum. Ja, ich habe ja einen Freund, der hat Schauspielerei und Regisseurwesen studiert oder gelernt, und leider ist er jetzt keiner der Top-Schauspieler, sondern tingelt da irgendwo so rum und an so Wald- und Wiesentheatern. Ja, und er macht das super gerne, aber da kommt natürlich kein Euro bei rum, ne? Also das ist so auch wieder so ein Wertethema. Ist das nicht auch ein Resultat des Milieus, in dem wir sind?
Ja, das kann gut sein. Also ich glaube, dass Leute, die nichts haben, viel mehr Risiken eingehen können und das auch tun, weil sie nicht viel zu verlieren haben. Und wenn du uns anschaust, wir haben sehr viel zu verlieren, weil wir was aufgebaut haben und einen Standard gewöhnt sind, den wir weiter haben wollen. Und deswegen ist auch Deutschland an dem Punkt, wo es ist. Weil wir haben uns alle ein sehr bequemes Leben erarbeitet oder unsere Eltern. Und wir sind jetzt an einem Punkt, wo wir das nicht verlieren wollen. Das Problem an der ganzen Geschichte ist aber, dass du intuitiverweise den Komfort sichern willst, obwohl der Komfort kein Glück stiftet. Guck mal, ich kann dir ein Beispiel geben. Mein Schwiegervater ist ein erfolgreicher Unternehmer. Der hat angefangen von null. Und er hat mir mal eine Sache erzählt, die für mich sehr unintuitiv war. Er hat gemeint, er ist damals zu Messen gefahren nach München. Der hat damals im Odenwald gewohnt schon und ist dann nach München auf Messen gefahren. Und der hatte in München Freunde, bei denen er hätte bleiben können. Aber er ist ins Hotel gegangen. Weißt du warum? Er hat mir gesagt, das muss wehtun. Das muss sich echt anfühlen. Du bist dann da und diese Kosten sind da und diese Kosten tun weh. Aber das muss weh tun, weil du sonst diesen Schmerz nicht hast, dass du es packen musst. Und das finde ich Wahnsinn. Also dieser Gedanke ist ein Wahnsinn. Und wenn du es dann aber packst oder auch wenn du es nicht packst, du hast es richtig gemacht. Und das ist etwas, dieses Schöpferische, dieses Kreative, dieses Selbstmachen, diese Selbstwirksamkeit. Ich glaube, das ist das, was dir wirklich Glück stiftet. Und ich gebe meinen Kindern das Beispiel. Das erste Auto, was ich mir gekauft hatte, war ein Mazda MX-5 NA mit diesen Klappscheinwerfern. Ne? Geiles Auto. Ich habe, 6.000 Mark dafür bezahlt. Und diese 6.250 runtergehandelt von 6,5. Diese 6.250 Euro habe ich von Nachhilfe verdient. Da habe ich, keine Ahnung, 15, 20 Mark die Stunde bekommen. Überleg dir mal, wie viele Stunden das sind. Und habe dann dieses Geld genommen und bin da irgendwie halb zitternd nach Wiesbaden gefahren, habe dieses Auto gekauft. Und ich will mal behaupten, kein anderes Auto danach hat sich so gut angefühlt wie das.
Hat euch die Episode gefallen? Dann abonniert doch unseren Podcast.
Aber wie schaffst du das jetzt, deinen Kindern zu vermitteln? Weil jetzt stehen bei euch da zwei Autos davor, ja, die jetzt ein bisschen größer sind als der Mazda. Und die sind halt da. Ja, und dann erzählst du denen die Geschichte. Ich weiß gar nicht, also realisieren die das? Also ich würde mich bei meinen Kindern auch fragen, wenn ich denen erzähle, mein Opel Astra, der mit Brandlöchern im Dachhimmel, weil der Vorbesitzer halt Kettenraucher war und die Dinger nicht richtig aus dem Dach schnipsen konnte. Ja, total eklig eigentlich, aber ja, das war mein erstes Auto. Ja, gucken die mich an und sagen, hä? Papa, du hast doch jetzt alle 2-3 Jahre ein neues Auto. Wie kommt denn das, dass du dann die checken das gar nicht mehr. Ne?
Also wir stecken erstmal viel Zeit und Mühe rein, da Wege zu finden, den Kindern eine Nähe zu dieser Erfahrung zu bringen. Und eine Sache, die wir mal gemacht haben, also da muss ich wirklich auch sagen, Respekt vor meinem Mittleren, vor Zaid, der hat nämlich zu seinem 8. Geburtstag, das war jetzt vor einem knappen Jahr, hat er rumgehirnt, was er sich denn wünschen könnte von seinen Freunden. Und du weißt ja, wie das ist, wenn man Freunde einlädt, dann kriegt man so 10, 15 Euro Geschenke und da kommt ja nichts Gescheites bei rum eigentlich. Und dann hat der Zaid entschieden, der macht jetzt einen Spendenaufruf. Und hat dann Geld gesammelt und hat tatsächlich 250 Euro eingenommen und haben viele mehr gegeben, weil sie wussten, dass er das für einen guten Zweck macht. Und was hat er damit mit dem Geld gemacht? Der hat bei meinem Cousin, der Aussteiger auf den Philippinen, von dem ich dir oft erzählt habe, den du ja auch gesprochen hast, ein Bild gemacht mit verschiedenen Utensilien, die er mit Geld verschiedener Beträge an die Schule spenden könnte, die er gegründet hatte. Und da gab es dann ein Item, das war ein Sandkasten und der hat in der Konstruktion umgerechnet 200 Euro gekostet. Also so ein richtig einbetonierter, zementierter Sandkasten. Der Zaid hat tatsächlich mit dem Geld diesen Sandkasten bezahlt und ein paar Solarlichter. Und der ist ultra stolz darauf. Und der erzählt das immer noch.
Ja, sehr cool. Das ist ja auch in der Bedürfnispyramide ganz, ganz oben quasi. Ne? Aber das bei einem 8-Jährigen ist ja eher nochmal außergewöhnlich. Ja? Aber dann lass uns mal versuchen, das jetzt in die Zukunft zu projizieren, das Thema Führung. Jetzt haben wir unsere Kinder mal als Beispiel genommen. Die gehen jetzt irgendwann hoffentlich mal, also dauert noch ein bisschen, aber in die Arbeitswelt. Ja, sagen wir mal, die haben irgendeinen Schulabschluss, hoffentlich. Ist egal, was, aber Hauptsache Schulabschluss. Und jetzt stehst du da als Führungskraft und kriegst so eine Gruppe von, nehmen wir mal, unsere 6 zusammen, ja, sagen wir mal, die kommen und bewerben sich alle für ein Team und strömen auf den Arbeitsmarkt. Als Führungskraft ist das ja gar nicht so einfach, ne? Weil du hast jetzt auf einmal da eine Meute von Menschen, die aufgewachsen sind, mit einem vielleicht Anspruch, aber auch mit einem Wertesystem, mit dem du erstmal umgehen musst, von dem du im Zweifel aber auch gar nichts weißt. Heutzutage fragst du ja nicht mehr nach, was der Beruf deiner Eltern. Also, weiß nicht, habe ich noch nie gefragt im Interview, steht auch nirgendwo mehr auf dem CV.
Ich frag das manchmal.
Du fragst das echt?
Ich frag das manchmal. Oh Mann. Also, wenn ich merke, das Gespräch läuft gut und da ist ein gewisses Vertrauen, da frage ich. Ich finde, davon kann man viel ableiten.
Ja, jetzt, wo du drüber sprichst, frage ich mich eben auch, ich habe es immer nicht vermieden, aber ich habe auch nicht die Notwendigkeit gesehen. Das war für mich jetzt kein Kriterium des Einstellen oder nicht. Und ist es vielleicht immer noch nicht. Aber es ist wahrscheinlich ein Kriterium, dass wie führst du jemanden, welche Werte verfolgt jemand, wo kommen die eigentlich her? Ne? Also da geht es vielleicht eher in die Richtung.
Also für mich komplettiert das ein gewisses Bild. Aus welchen Umständen, aus welchem Milieu hast du das genannt, jemand vielleicht auch kommt. Und das ist jetzt nicht eine 1:1 Kausalität. Also ich würde jetzt nicht schlussfolgern, wenn jemand Sohn oder Tochter von einem Arzt ist, von irgendeinem Chefarzt, dass die Person dann automatisch mit Attitude oder mit Entitlement daherkommt. Ich würde aber auch nicht umgekehrt sagen, dass jetzt der Sohn oder die Tochter von irgendeinem Arbeiter automatisch hungrig ist. Aber manchmal hilft diese Information, um die Person ein bisschen besser zu verstehen. So geht es mir zumindest. Aber ich würde zurückgehen gerne auf den Teamdeal der 6 Schmitz und Akta-Kinder. Super cool, da würde ich jederzeit rein investieren. Die Führungskraft, die diese 6 führt, die muss auf jeden Fall kommunikativ sehr, sehr stark sein.
Ja klar, weil die Kids haben ja am Debattieren gelernt, irgendwo, sei es in der Montessori-Schule oder in der Schule Akta.
Exakt, genau so ist das. Aber ich glaube, man könnte sich, und da bin ich sehr, sehr stolz oder auch dankbar drüber, man könnte sich verlassen auf ehrliche Kinder. Also so würde ich das mal wahrnehmen. Ich würde auch sagen, faire Kinder. Aber ich wäre mir nicht sicher, dass alle 6 jetzt wirklich hart anpacken, wenn es um die Wurst geht. Wenn ich die Kindheit meiner Kinder nochmal vergleiche mit meiner, da gab es viel weniger Diskussionsspielraum, es gab viel weniger Optionen und es gab schon auch ein strafferes Programm. Und obwohl ich Mareike kenne, ja, sie ist ja da so ein bisschen Drill-Instructor-mäßig, auch wie Mubina, aber nichtsdestotrotz sind es ja künstlich erzeugte Drills. Die sind ja nicht wirklich nötig, ne, sondern die haben ja erzieherischen Charakter. Und wenn ich das jetzt vergleiche mit Kindern, die aus einem schwierigeren Milieu kommen, da glaube ich, haben die schon einen anderen Hunger.
Ich denke, wir sehen das jetzt schon auch. Das ist auch einer der Gründe, warum es meines Erachtens weniger Menschen gibt, die Führung übernehmen wollen. Was wir ja häufiger in meinen Unternehmen jetzt sehen, dass einige sagen, das tue ich mir noch gar nicht an. Meine Wahrnehmung ist, wenn du diese Menschen, unsere Kinder in dem Fall mal, alle auf das einsetzt, worauf sie wirklich Bock haben, wofür sie brennen, dann schaffen die wahrscheinlich extrem was weg. Aber sobald Themen rechts und links anfallen, die halt Mist sind, ja, da machen die halt dann zu oder die fangen an, mit dir zu debattieren, ob das nicht jemand anders machen könnte. Da würden sie kreativ werden. Da habe ich das Gefühl, dass jemand, der aus einem anderen Umfeld kommt, auch wie wir, wo wir nicht die Wahl hatten zu debattieren, sondern da hieß es, kehr die Einfahrt oder räum das Gras weg und dann haben wir da gespurt. Also ich habe da keine großen Widerworte gegeben, notwendigerweise. Ich habe vielleicht gejammert, aber ich habe es dann trotzdem sehr schnell gemacht. Im Arbeitsleben, da könnte jemand anders eben breiter aufgestellt sein und auch diesen Kram wegmachen. Aber dann ist natürlich auch die Frage, ist das dann besser oder ist es nicht wirklich vielleicht sogar eine Option zu sagen, naja, der Anspruch ist hoch. Dafür kriegst du, wenn du das richtig kanalisierst, auch extrem viel raus. Aber das macht es natürlich extrem schwierig, auch wieder als Führungskraft, das alles irgendwie zu balancieren.
Voll. Also ich kann dir da nicht mehr zustimmen. Also vielleicht zwei Reaktionen. Das eine ist, ich versuche ja zu Hause auch wirklich alles selber zu machen. Ja, wir haben ja hier auch ein Haus mit Garten und allem drum und dran, was man so tun muss. Natürlich, ganz klar, Windel wechseln, ja, über irgendwelche Wespennester entfernen, über Dübeln wechseln. Du bist ja ein halber Hausmeister, ja, bei so einem Haus, vor allem bei unserem, euer Haus.
Also Wespen entfernst du natürlich nicht, weil die stehen unter Naturschutz und so, ne? Aber ja.
Ja, natürlich, ja klar. Also umsiedeln. Okay. Genau. Also die Kinder sehen mich, alles tun, kehren und was weiß ich was alles. Und ich glaube, dieses Mindset zeigt mir eine Arbeit, die unter meiner Würde ist. Da wirst du lange suchen. Weil ich mache alles. Ich kann alles machen. Ich räume dir auch einen Hundehaufen weg, ja, der nicht von meinem Hund ist. Ja, ist mir ja wurscht. Ja, wenn das zu tun ist, ist es zu tun. Und dann mache ich das auch. Und die Kinder sehen das. Die wachsen damit auf. Und deswegen glaube ich, zumindest meine Kinder, unsere Kinder, würde ich schon denken, würden jetzt nicht sagen, nee, die Arbeit ist jetzt unter meiner Würde. Das denke ich nicht. Und die zweite Reaktion ist, Andi, also vollkommen richtig. Ich glaube, dass das Führen in den 80er Jahren, in den verrauchten Büros der 80er, das war wahrscheinlich weniger dimensional als das Führen heute. Weil du hast halt einfach qua Rolle und qua Auftrag, qua Order umgesetzt, was du umsetzen wolltest, weil die Leute keine Widerrede gegeben haben. Das ist heute anders. Und ich glaube, da sind unsere Kinder vielleicht auch typisch für die Generationen, die jetzt kommen werden. Deswegen finde ich eigentlich Führung zwar komplexer, aber auch spannender, schöner. Eine Sache, die ich dir vielleicht sagen kann, die mir Spaß macht, ist, und da würde ich gern wieder ein Beispiel der Kinder geben. Der Zaid, der hasst so Hausaufgaben, so Wäsche machen und so weiter. Und heute war das so, der Amir, der Große, der ist eigentlich voll fleißig, aber der hatte keine Lust drauf. Und dann hat Mubina zu Zaid gesagt, komm Zaid, heute ist dein Tag, heute kannst du glänzen. Und der Zaid, der hat heute zwei Waschladungen angemacht und der hat die Wäsche zusammengelegt. Und dann hat er es hochgebracht und der war dann so Extra-Effort-Modus. Ja, Papa, soll ich dir die Sachen auch in den Schrank räumen? Und der hat die natürlich nicht ordentlich zusammengelegt. Ja, dann habe ich gesagt, oh nee, danke, das war schon super. Also jemanden wie ihn kannst du packen mit diesem Gefühl, du schaffst jetzt wieder ein bisschen Abstand aufzuholen oder du kannst heute auf der Bühne stehen und glänzen. Und ich glaube, das sind so ähnliche Prinzipien, die man heute auch in der Führung in Firmen anwenden muss. Wenn du siehst, da ist jemand, die Person hat dieses Bedürfnis, vielleicht auch zu glänzen und du kannst dir diese Chance geben zu glänzen, dann kannst du damit auch führen.
Da stimme ich dir zu. Das in der Regel haben wir, gerade mit einem ist immer irgendwie gerade schwierig oder Streit oder wie auch immer bei dreien. Und sobald das so ist, füllt einer der anderen diese Lücke dann aus, die dann entsteht. Ne?
Absolut,
und das ist ja
genau
auch spannend.
So ist das.
Und als Führungskraft, genauso wie als Eltern, ist deswegen aus meiner Sicht nochmal wichtiger, dass du selber für dich auch einen Anker hast, ja, und dass du für dich selbst auch im Reinen bist. Also du hast eben von den Bedürfnissen deiner Kinder gesprochen, ja, dass du auch deine Bedürfnisse kennst oder zumindest immer weißt, darauf zurückzuführen, um dich auch in die Lage von anderen zu versetzen. Ja. Und das denke ich mir, ist beim Thema Führung, sehe ich das immer mal wieder, dass die Führungskräfte, die so strugglen oder da extrem Probleme mit haben, naja, die sind ja unklar. Viele von denen sind unklar, was sie selber wollen, was ihre eigenen Werte sind, was ihre Prioritäten sind. Und die schwimmen dann. Gerade wenn du so ein Team hast von Selbsterfüllern und du selber aber aufgewachsen bist, sprachst von den verrauchten 80ern, das heißt aber ja noch nicht, dass du deine Werte kennst. Das heißt vielleicht, dass du weißt, wie ging es früher. Ja, und bei einigen ist aber auch das ein Neidfaktor zum Teil. Die selber sagen, ich hätte das auch gern gehabt, so wie heute, aber ich durfte nicht, deswegen darf das jemand anderes auch nicht. Ja, blödsinnig natürlich, ne? Aber das ist ja das, was wir mit vertikale Entwicklung auch nennen, sich selbst zu kennen, sich selbst zu beobachten, zu steuern, damit du diesen Einblick für andere auch hast und gerade in der Generation jetzt umso wichtiger.
Ey, das finde ich mega spannend und ich lerne das gerade von dir oder immer wieder, du setzt ja diese Akzente. Würdest du auch sagen, dass Leute, die natürlich gute Leader sind, solche sind, die dieses Self-Awareness in gesteigertem Maße haben, die wissen, wie sie wirken, die wissen, wer sie sind, die wissen, wohin sie wollen? Würdest du das bestätigen?
Ja, in der Normalverteilung sind das vermutlich ob sie das bewusst immer gemacht haben, ist eine andere Frage. Ja, aber die ist aus irgendeinem Grund sich selbst diesen Anker geworfen haben oder sich selbst die Prioritäten klar haben oder auch deswegen unter Druck wahrscheinlich auch anders handhaben können, sich anders bewegen können, weil sie da nicht so schnell aus der Balance geraten. Denke ich schon, dass das einer der Gründe ist, was Führungskräfte unterscheidet von stabil zu Schönwetterkapitän.
Ich würde da vielleicht zum Schluss noch mal ein bisschen tiefer reingehen wollen. Also angenommen, du hast eine Führungskraft, diese Self-Awareness oder diese eigenen Werte für sich einigermaßen klar hat, eine gewisse Stabilität hat. Sagst du, dass man dann besser führen kann, weil man sich mehr auf die anderen einlassen oder konzentrieren kann? Oder wie muss ich das verstehen?
Du erreichst dadurch ein paar Dinge. Du erreichst dadurch erstmal, dass du die Sichtweise annehmen kannst, was braucht es gerade insgesamt. Du bist ja nicht dann so schnell getriggert aus irgendeiner Situation, sondern du kannst ein bisschen Abstand nehmen und dadurch allein schon mal sagen, was für ein Instrument braucht es denn gerade oder was ist das Bedürfnis des anderen. Ich meine, das Kinderbeispiel, wenn deine Kinder dich wütend machen, sagen wir mal ganz neutral so, ja, dann fällt es einem sehr, sehr schwer zu sagen, atmen und jetzt mal ruhig werden und dann gucke ich, was ist dein Bedürfnis und gehe darauf ein, sondern dann heißt es mal, mach irgendwas, ja. Also, aber je klarer du für dich bist, dann kannst du den Abstand nehmen und das richtige Instrument auswählen. Und das mag vielleicht sein mit Demon, ja, oder es kann auch sein mit, hey, pass auf, was sind deine Bedürfnisse? Ja. Also du kannst es dann bewusst machen, das ist eine. Das Zweite, was ich aber für mindestens genauso wichtig halte, ist, dass du selber daraus lernen kannst. Dass du dann nicht dann sagst, das ist die einzige Lösung und du gehst diesen Weg, sondern du hast diesen Selbstreflexionskanal dann auch, dass du dich selber dann ein wenig neutraler wahrnehmen kannst, mit wie habe ich jetzt reagiert? War das richtig? War es eine Alternative? Hätte es gegeben? Und wie mache ich es vielleicht beim nächsten Mal? Und auch das wiederum, dieses konstante Lernen, kriegst du meines Erachtens besser hin, wenn du da diesen Anker, nenne ich jetzt mal, weiterhin hast, weil du sonst vielleicht auch an dir selber zweifeln würdest. Ja? Also es gibt ja die Leute, die dann sagen, naja, ich will gar nicht darüber reflektieren, was ich hätte besser machen können, weil das heißt, das war nicht gut. Das ist jetzt was dir und mir vielleicht eher fremd ist, aber auch das siehst du relativ häufig, warum auch Menschen nicht neue Wege gehen, weil sie Sorge haben, dass das dann, was sie bisher gemacht haben, als negativ bewertet wird. Das ist natürlich Unfug. Aber auch das sind so zwei Aspekte, warum ich denke, diese vertikale, diese tiefere innere Entwicklung ist da ein wichtiger Aspekt, um besser zu führen langfristig.
Also das klingt für mich auch so, als ob es am Ende eine Frage des Mindsets ist. Also du hast dann hoffentlich irgendwann ein Mindset, in dem du sagst, hey, alles, was ich tue, ist eine Erfahrung und ich will besser werden. Mein Mindset ist ein Growth-Mindset. Ich will, solange ich lebe, lernen und Dinge besser machen als vorher.
Genau, das ist eine Mindset-Geschichte. Das ist natürlich auch eine Umgebung, die das befürwortet oder hemmt. Ne? Also du weißt auch, wenn da dir Steine in den Weg gelegt werden, wenn du dich selber verbessern willst, also dich jemand abstraft dafür, dann überlegst du es auch zweimal. Es ist ja auch eine Fähigkeitsthematik, mit habe ich gelernt, welche Instrumente gibt es denn überhaupt oder kenne ich nur eins und deswegen brauche ich ja nicht selbst zu reflektieren, weil ich gar keine Wahl habe. Also es ist in diesem Dreiklang, den man betrachten müsste und muss, meines Erachtens sowohl in der Erziehung als auch in der Führung. Hört sich vielleicht ein bisschen komplizierter an, aber wenn du mal drüber nachdenkst, ist das Thema Mindset, ist das Thema Kontext, in dem du dich bewegst und ist das Thema, welche Fertigkeiten habe ich denn gelernt? Damit hast du eigentlich alles erschlagen. Ja. Und dann gibt es natürlich noch Abstraktionen davon. Aber den Rahmen kannst du eigentlich für jeden setzen.
Ich danke dir dafür. Ich würde gerne Richtung Zielgerade nochmal dich fragen, was tust du denn in so einer hitzigen Situation, Tag mit der Familie, Tag mit den Kindern, dann merkst, du kommst an deine Grenzen und du musst dich jetzt nochmal um deine eigenen Bedürfnisse kümmern und auch eichen. Ich kann dir sagen, was ich vorgestern Abend gemacht habe. Da gab es dann auch wieder so Situationen, wo ich mir dachte, ey, ich komme irgendwie mit meinem Latein nicht mehr aus und ich muss mich selber irgendwie mal wieder in die Balance bringen. Und du kannst dir denken, ich habe meine Tasche gepackt, bin auf den Basketballplatz gefahren, habe mich 2,5 Stunden ausgepowert, bin um 21:45 wieder nach Hause gekommen und war allerbestens gelaunt und hatte gefühlt unendlich viel Energie, die ich abzugeben hatte. Ich hatte viel Geduld plötzlich Und deswegen glaube ich, ist es nicht verkehrt, für sich zu wissen, was man braucht, dass man selber wieder in eine Balance reinkommt.
Ist bei mir ähnlich, dass ich durch den Sport, durch das, also wenn es jetzt Basketball ist oder im Zweifel gehe ich rudern oder laufen oder ähnliches, also das Auspowern, wobei Basketball noch die bessere Alternative ist, weil ich da nicht nachdenke. Also wenn du Basketball spielst, ist dein Kopf halt im Flow und du hast danach wieder saugst du, also wie so ein Vakuum, was dann entsteht, ne? Also du konzentrierst alles auf den Flow Basketball und danach saugst du quasi automatisch wieder diese anderen Impressionen auf. Das finde ich nur ganz schwer zu replizieren durch andere Methoden. Also Atmen und Meditation und Ähnliches bin ich vielleicht zu ungeduldig für. Ich weiß es nicht, ich habe es noch nicht so richtig gelernt, auch wenn ich es immer mal wieder mache, so ein Balancieren, ohne das zu forcieren, ne? Sondern es passiert einfach. Das ist für mich auch der beste Kanal. Auf der Arbeit ein bisschen schwierig mal, ne? Weil du hast keinen Basketballplatz dabei, aber trotzdem sich die Zeit dann zu nehmen, wenn du aus der Balance geraten bist, halte ich für extrem wichtig, weil da kommt erstmal nichts Gutes mehr raus, dann, wenn du das nicht bist.
Auch wenn es in Deutschland noch nicht kulturell akzeptabel ist oder angekommen ist, ich sehe ein Wahnsinnspotenzial im Thema Powernap. Also da gibt's ja diesen Begriff Nappuccino. Wenn ich zu Hause im Homeoffice bin, mache ich das manchmal, so vielleicht 1 bis maximal 2-mal die Woche. Einfach nach einer Mittagspause, sagen wir mal eine halbe Stunde, dreiviertel Stunde Mittagspause gemacht, ziehe ich mir einen Espresso, den trinke ich dann direkt und dann stelle ich die Stoppuhr auf genau 12 Minuten und dann mache ich die Augen zu. Und wenn ich dann nach 12 Minuten aufstehe, ist der Koffein schon mir zu Kopfe gestiegen. Und da kann ich wieder sehr, sehr klar denken.
Die das nicht per Wecker machen, es gibt auch die Schlüsselmethode, glaube ich, ne, die ich manchmal nutze, wenn der Schlüssel runterfällt, dann bist du eingeschlafen, dann wirst du wach und dann hast du auch diesen Stand eigentlich erreicht, wo du wieder nicht zu lang, weil wenn du 2 Stunden schläfst, bist du ja fertig, dann passiert auch nichts mehr. Aber ich habe auch einmal die Woche Physiotherapie und danach bin ich ja ausgepowert. Also ich mache ja nicht hier so ein bisschen Drücken und Massage, sondern maximal Belastung. Ja? Also das ist immer von 1 bis 2 beziehungsweise 12 bis 1. Hey, danach bin ich zwar fertig körperlich, aber ich hab wieder Bock drauf, was wirklich anzupacken. Ne? Das ist schon faszinierend. Also ich kann auch nur entweder sei es Powernap oder einen Kopf leer machen mal mit Sport oder je nachdem, was man für sich selber definiert. Aber wenn man es gefunden hat, dann baut es irgendwo ein in euren Alltag. Das ist schon normal wichtig, dadurch die Synapsen wieder frei zu bekommen für neue Perspektiven.
Absolut. Ich würde gerne den Kreis mal schließen. Also wir haben ja angefangen zu sprechen über ein Aufwachsen in sehr, sehr behüteten, bubbligen Verhältnissen und das sicherstellen, dass man ein Feuer hat in sich, das man kreieren will. Und dann sind wir rübergeschwenkt ins Businessleben, weil wir sagen, dass die Führungskräfte in der heutigen Zeit genau mit solchen Leuten zu tun haben werden. Morgen noch mehr als heute. Mit Menschen, die man vielleicht nicht mit Per Order die Mufti führen kann, sondern die man führen kann, indem man größere Bilder malt und sagt, hey, du bist Teil davon, du kannst dich hier verwirklichen, du kannst hier dabei sein in der Journey. Und dass das anspruchsvoller ist als früher, aber dass es auch mehr Spaß macht. Und dann sind wir nochmal abgebogen und haben gesagt, aber du kannst auch nur dann diese Leistung abrufen, das zu können, in deinen Mitmenschen im Unternehmen diese Bedürfnisse auch zu spüren, wenn du dich selber auch spürst, wenn du dich selber steuerst und kennst. Wie kann man das sicherstellen, indem man natürlich einmal diese Awareness kreiert. Da gibt's ja auch Firmen, ja, wie zum Beispiel auch deine. Du machst ja auch diese Arbeit. Und man muss vielleicht auch wissen, was kann einen denn ganz pragmatisch vielleicht einfach mal runterholen, ja? Mit Sport oder mit einem Nap oder auch mit zum Beispiel Meditation oder ähnliches.
Ja, schön. Also zusammenfassend für mich ist das Feuer entfachen, ja? Das Feuer nicht ausgehen lassen. Manchmal auch geht's ja allein schon darum, sei es in den Kindern, wofür die leidenschaftlich unterwegs sind, sei es in Mitarbeitern, Mitarbeiterinnen oder in dir selbst eben auch. Wie schürst du dieses Feuer nach etwas, was du erreichen oder was du gestalten willst? Und wenn du das in dir selber hast, dann glaube ich, hast du die Möglichkeit auch, das in anderen immer wieder zu sehen oder neu zu entdecken oder zu entfachen oder nicht ausgehen zu lassen. Das ist für mich so das abstrakte Bild dahinter. Ist nicht immer ganz easy, ja, aber ist es natürlich wert. Und das ist auch das Thema Führung, menschenzentriert. Ja, Menschen sind halt nicht einfach gestrickt und da bedarf es ein wenig Nachdenken. Und trotzdem ist es auch nicht Rocket Science. Wenn du für dich selber irgendwo mal angefangen hast zu reflektieren, dann kann man da auch hinkommen, egal ob man muss da kein geborener Leader für sein, meines Erachtens.
Sehr schön. Komm, das lassen wir doch so stehen.
So, und jetzt?
Damit wünsche ich dir eine gute Woche.
Wünsche ich dir auch. Dankeschön, Sil.
Also, bis bald.
Wir hoffen, euch hat diese Episode gefallen.
Lasst uns gemeinsam die Welt ein bisschen besser machen.
Durch menschenzentrierte Führung.
With people, for people.
Sil! Since 2011, American Giant has been making everyday clothing with extraordinary effort. Not in far-off factories, but right here in the USA. We obsess over fabrics, fit, and details, because if you're going to wear it every day, it should feel great and last for years. From the cut of a hoodie to the finishing of a seam, nothing is overlooked. Our supply chain is tight-knit and local, which means less crisscrossing the country and more care in every step. The result is durable clothing, t-shirts, hoodies, sweatpants, and denim that become part of your life season after season. This isn't fast fashion, it's clothing made with purpose by people who care as much about how it's made as how it fits. Get 20% off your first order with code STAPLE20 at American-Giant.com. That's 20% off your first order at American-Giant.com with code STAPLE20.